Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo zusammen, hier ist Fabio Nola. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und heute im Podcast Büchermenschen über mein Debüt Kommissario Gaetano und der lügende Fisch zu sprechen und über das Schreiben und ja, was mich so mit Neapel verbindet. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Hallo im neuen Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücher Menschen, Autorinnen erleben. Für alle, die neu hier sind, ich bin Martina Steidl, Radiojournalistin, Moderatorin und lesebegeisterte Büchersammlerin. Hier im Podcast stelle ich euch Autorinnen und Autoren und andere Büchermenschen vor. Diesmal ist es Fabio Nola, Krimiautor aus Deutschland, den ich schon im Herbst in Treskirchen getroffen habe, in der wunderbaren Buchhandlung Störs Lesefutter, wo wir uns vor seiner Lesung noch gemütlich unterhalten haben. Nicht nur über sein Buch Kommissario Gaetano und der lügende Fisch. Fabio hat nämlich eine Zeit lang in Neapel gelebt und dort studiert. Und er hat lange darauf warten müssen, überfallen zu werden. Super spannend, seine Geschichten aus dieser Zeit. Hat er doch in einer Studenten-WG gelebt, deren Vermieterin vermutlich selbst Mitglied der Camorra war. Ich wollte von ihm wissen, ob er italienische Angewohnheiten übernommen hat und was die neapolitanische Pizza zur besten der Welt macht. Außerdem, wie schreibt man ein Buch und hält es vor der eigenen Ehefrau geheim? Wer ist sein Fernsehlieblingskommissar? Glaubt er an das Blutwunder von Neapel? Fragen über Fragen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder Buchtipps der Bibliothekarinnen und Bibliothekare der Stadtbibliothek Graz. Das Buch, das Katharina Wieser vorstellt, das habe ich mir dann gleich selber ausgepackt. Hört gerne rein in die neue Folge. Viel Spaß dabei.
Vielen Dank für deine Zeit, Fabio Nola. Herzlich willkommen auch in Österreich, in Treskirchen, heute bei Störs Lesefutter, wo du später noch eine Lesung halten wirst. Und Michi und Stefan von der Buchhandlung, die waren so lieb und haben uns da ja vorab einen kleinen Verhörraum zur Verfügung gestellt, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und an dieser Stelle auch vielen Dank an die Störs dafür. Ich habe dir was mitgebracht. Echte Neapolitaner.
Genau.
Bitteschön. Die kennst du
vielen
vielleicht
Dank.
Schon.
Die kenne ich, ja. Und die Haselnüsse stammen ja ursprünglich wirklich aus Neapel. Deswegen heißen die ja Neapolitaner.
Fein.
Vielen Dank.
Lass es dir bitte dann schmecken.
Ja.
Und ich sehe, auch du hast etwas mitgebracht, nämlich Requisiten, oder? Für deine Lesung.
Ja, genau. Das ist mein kleiner Totenkopf. Den habe ich immer dabei, wenn das Publikum frech wird. Nein, auch als
Andrea, mein Glücksbringer eingestellt.
Genau. Nein, auch ein kleiner Wegweiser, weil wenn man über Neapel spricht, muss man natürlich viel auch über den Tod, über die Art des Sterbens, über Morde auch sprechen oder überhaupt, wie die Neapolitaner mit dem Thema Leben und Tod umgehen. Das ist da so eine ganz einzigartige Umgangsweise und das ist so mein kleiner Wegweiser, der Schädel.
Ja, dein Krimi, Kommissar Gaetano und der lügende Fisch, dein Debüt-Krimi ist das und der spielt in Neapel und mir brennen da einige Fragen auf der Zunge. Du hast ja in Neapel studiert.
Ganz genau, ja.
Wie kam es dazu? War das ein klassisches Auslandssemester? Was hat dich nach Neapel geführt?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also es sollte eigentlich erstmal nur ein Auslandssemester werden, allerdings nicht in Neapel. Also ich hatte oder habe Geschichte studiert und wollte dann für das Hauptstudium eben nach Italien und hatte mich eigentlich beworben für Bologna, Florenz, Rom, die klassischen italienischen Städte, die man halt so kennt. Und dann sagte mir aber die Dame im Auslandsbüro, also da gäbe es keine Plätze, aber eine Uni, wo es eigentlich immer Plätze gibt, weil sich da niemand hintraut, ist Neapel. Und genau, dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Es hat mir jeder davon abgeraten. Ich hatte auch italienische Kommilitonen, die gesagt haben, also das wird nicht funktionieren, du wirst überfallen werden und es ist ein Mafianest und die universitäre Struktur ist schlecht. Aber ich habe es keinen Tag bereut. Also ich bin mit viel Furcht dorthin geflogen, ja. Aber es war eine wunderbare Zeit. Bin dort wirklich hängen geblieben, dann auch später zur Promotion dort geblieben und immer wieder hin. Genau, und auch meine Mitbewohner kamen aus allen Vierteln aus Neapel, verschiedenen Vierteln, haben mir natürlich immer ihr Quartiere sympathisch dargestellt. Deswegen, ich habe es geliebt und lieb's immer noch, ja.
Wie lange hast du dort gelebt?
Also erst von 2006 bis 2008 und dann zur Promotion ab 2009 immer wieder partiell. Genau, also immer wieder eigentlich, ja.
Ja, hast du dich dann schon ein bisschen so als Local gefühlt?
Ich war am Anfang ein bisschen beleidigt, muss ich sagen, weil alle von meinen Mitstudenten, die dort auch mitstudiert haben, sind regelmäßig überfallen worden und ich nicht. Und ich dachte mir, woran liegt's? Bin ich zu vorsichtig oder bin ich schon so etabliert, dass man mich nicht mehr überfällt? Ja, also die Neapolitaner machen es einem schon sehr leicht, dass man sich sehr wohl fühlt. Wenn man nicht die Nase rümpft und sie nicht vergleicht mit den Norditalienern, dann sind sie sehr herzlich und ja, doch, genau.
Du hast in einer Männer-WG gewohnt, ein Traum oder ein Albtraum?
Ich war am Anfang der klassische Deutsche, der alles machen musste. Also die italienischen Jungs haben nichts aufgeräumt, ihre Teller nicht weggeräumt und sind am Wochenende immer nach Hause gefahren und kamen dann mit ganz vielen Einmachgläsern von der Mama eingekocht. Also die haben nicht viel von Haushalt verstanden, aber wir haben uns aufeinander eingespielt, muss ich sagen. Wir haben uns so gegenseitig ein bisschen erzogen, glaube ich.
Ja. Gibt es eine gute, wilde Geschichte von damals?
Oh, da gibt es sehr viele. Also unsere WG war, also wir haben immer vermutet, wahrscheinlich war es wirklich
berüchtigt
so.
Berüchtigt wahrscheinlich.
Ja, nee, auch wir waren in einem Art, also unsere Mieterin war wahrscheinlich wirklich bei der Camorra und hat uns immer das Geld aus der Tasche gezogen mit Stromrechnungen, die es gar nicht gab. Also wir mussten dann bezahlen. Sie hat uns dann auch immer ihre Cousins und Brüder auf den Hals gehetzt, wenn wir nicht gezahlt haben. Und eines Tages war unser Wasserboiler kaputt und mein Mitbewohner ist dann einfach von meiner Vermieterin auf die Vespa gezerrt worden und die sind dann losgefahren, und um einen neuen Wasserboiler zu kaufen, und wir wussten wirklich, da jetzt nicht sehen wir den wieder. Das war alles so eine aggressive Stimmung.
Gut, du bist da, du hast die Zeit überstanden und du hast gesagt, dich zieht's auch immer wieder dorthin. Was fasziniert dich an den Menschen, an der Sprache vielleicht auch oder an der Kultur?
Ja, es ist diese Ehrlichkeit, dieses total gerade heraus mit einem Sprechen von den Menschen. Dann dieser Kontrast, dass Neapel eigentlich eine wunderschöne Stadt ist. Es gibt so viele schöne Ecken, aber es ist immer so überlagert von diesem Schmutz und von diesem Lärm. Und das, dadurch, wenn man diese ruhigen Ecken findet, ist es noch viel faszinierender eigentlich. Dann ist man in diesen Refugien, wo man sich denkt, das kann doch gar nicht sein, dass hier um die Ecke ja dieses Chaos herrscht und hier ist dieses Paradies. Dann natürlich auch das Essen, also die neapolitanische Küche ist göttlich, gilt wirklich in Italien auch als eine der besten italienischen Küchen, die neapolitanische Küche. Es ist so vieles, aber vor allem die Herzlichkeit, ja.
Ich liebe es auch, wir sind ganz oft schon in Italien gewesen, in Neapel erst einmal und nur ganz kurz eigentlich so auf einer Rundreise. Und wir sind dann weiter zur Rent, sicher die Amalfiküste und so, und dann nach Capri rübergefahren. Warst du dort auch?
Ja, Capri natürlich, ist natürlich Kontrast, krasser Gegensatz zu Neapel, genau, aber
sehr
klar.
Touristischer. Ja. Hast du italienische Gewohnheiten angenommen? Was hast du abgelegt?
Angenommen auf jeden Fall den Espresso-Konsum, der hat sich sehr erhöht. Den Rotweinkonsum anfangs auch. Ja, das ist jetzt auch so. Wenn ich wieder zurück aus Neapel komme, also wenn ich so auf Stippvisite dort bin und zurück bin, dann fehlt mir tatsächlich der Lärm und das Chaos. Also ich werde dann immer ganz hibbelig, wenn sich nichts um mich herum tut. Also ich brauche das auch. Und natürlich auch diese Siesta, diese lange Siesta dann am Mittag. Also das versuche ich mir beizubehalten, ja.
Ja. Warum schmeckt der Espresso so viel besser in Italien? Es schmeckt ja schon an der ersten Autobahnraststätte anders, finde ich.
Ich kann es dir nicht sagen. Also es sind vielleicht die besonderen Bohnen, die sie da verwenden, oder ich weiß es nicht. Also das sind die Kaffeeröster und der Barista, das sind ja Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Die arbeiten ja im Akkord, die haben das einfach drauf.
Das Leben in Neapel hat dich ja offenbar inspiriert zu deinem ersten Krimi. Ist es dein erstes Buch überhaupt?
Ja, genau. Also im belletristischen Bereich. Ich bin eigentlich ein Historiker, arbeite wissenschaftlich, aber belletristisch wirklich mein Erstling. Ja.
Das frage ich eigentlich viele meiner Gäste. War Schriftsteller dein Berufswunsch als Kind, als Jugendlicher? Hast du dir das jemals gedacht?
Nein, also vielleicht als Jugendlicher noch. Ich habe schon ab und zu mal Gedichte geschrieben, aber habe jetzt keine größeren Ambitionen gehabt. Und das war auch jetzt bei diesem Buch nicht so. Also das hat eigentlich wirklich einen ganz komischen Anfang genommen. Das war während Corona, wo eben Italien ja abgeriegelt war. Und es ist für mich auch immer sehr emotional, das zu erzählen. Ich habe natürlich viele Kontakte noch in Neapel und das war wirklich furchtbar dann, diese Videos dort zu bekommen, wo die Leute auf diesen engen Balkonen gestanden sind, weil sie nicht raus durften. Und die haben ja diese Einraumwohnungen, die waren wirklich eingepfercht in ihre kleinen Wohnungen. Die Gassen, die ja sonst voller Leben sind, bunt sind, waren einfach tot. Und die Menschen haben über Gesang auf den Balkonen kommuniziert, um sich irgendwie auszutauschen. Und da hat es bei mir dann Klack gemacht und ich habe mich eigentlich eines Morgens einfach nur am Schreibtisch gefunden und habe einen Satz geschrieben und der lautet Neapel betete und das ist dann auch der erste Satz dieses Buches geworden, ohne aber, dass ich vorhatte, dass da ein Buch draus wird. Das war dann so ein Selbstläufer, das ist dann immer weitergegangen.
Also kein so ein richtiger Geistesblitz oder einfach ein Moment war schon da, wo du dich dann hingesetzt hast?
Genau, und dann aber habe ich mich eben jede Nacht eigentlich am Schreibtisch gefunden, habe dieses Buch oder diese Eindrücke weitergeschrieben.
Also nicht während deinem Italienaufenthalt, sondern zu Hause dann.
Genau, ja.
Wie recherchiert man Polizeiarbeit in Italien? Bist du dort einfach auf ein Kommissariat gegangen? Wie sind die begegnet?
Oder? Ja, auch das. Also ich habe meine Mitstudenten, waren alles Jurastudenten, teilweise sind sie jetzt bei der Staatsanwaltschaft und da kenne ich natürlich so ein bisschen die Abläufe. Dann ist der Mann meiner Cousine, ist italienischer Polizist, allerdings nicht in Neapel, sondern in Norditalien. Aber da habe ich natürlich auch immer die Möglichkeit, Rücksprache zu halten. Mhm. Ja.
Und ihr seid befreundet, obwohl er Norditaliener ist.
Ja,
und du im Herzen
Neapolitaner. Genau. Ja.
Mit Neapel verbindet man ja, oder ich zumindest, den Vesuv, Pompeji und ja, du hast schon erwähnt, die Mafia. Wie sind da wirklich deine Erfahrungen oder wie präsent ist das Thema dort für die Einheimischen, wenn man dort lebt? Wie gehen die Menschen damit um?
Ich glaube, es wird zum großen Teil einfach akzeptiert, weil es alternativlos ist. Die Mafia ist auch ein sehr großer Arbeitgeber. Wir haben jetzt aktuell seit einigen Monaten oder seit ein paar Jahren wieder das Problem mit diesen Baby-Clans. Das heißt, die Jugendlichen, die rekrutiert werden von der Mafia für Drogengeschäfte. Das ist einfach ein Angebot, was die Mafia macht, weil die Jugendlichen nichts anderes finden. Also die Mafia strukturiert sehr viel in Neapel. Es ist ja anders als jetzt in Sizilien, wo es diesen einen großen Clan gibt, sondern in Neapel gibt es viele kleine Clänchen, die einfach sehr viele Abläufe unter sich aufteilen. Also da gibt es teilweise Viertel, wo die eine Straße eben von dem einen Clan kontrolliert wird und die nächste Straße von dem anderen Clan. Man kann das auch als Tourist erleben, einfach wenn man aufmerksam durch die Straßen geht und mal schaut, warum stehen da an jedem Ende der Straße Männer und halten Augenkontakt und überprüfen was, weil eigentlich alles immer überprüft wird. Und also ich habe bei meinen Recherchen auch schon Kontakt zu Mafia-Mitgliedern gehabt, die mich dann bedroht haben. Man rutscht da so rein. Also ich glaube, man kommt gar nicht so drumherum um diese Begegnungen.
Spannend. Ja, du hast schon gesagt, die Szene auf der Vespa, ihr wusstet nicht, ob ihr euren Mitbewohner wiedersehen würdet. Hast du dich jemals wirklich gefürchtet?
Also es gibt gewisse Regeln, welche Straßen man zu welcher Uhrzeit zum Beispiel nicht mehr benutzen sollte. Wenn man sich daran hält, dann ist es eigentlich relativ sicher. Es gibt natürlich die klassische Kleinkriminalität, die es aber auch in jeder anderen italienischen Stadt gibt. Die ist in Neapel auch nicht schlimmer. Also gefürchtet habe ich mich eigentlich nicht. Ich bin auch ein-, zweimal überfallen worden, aber selbst das ist nichts Schlimmes. Das passiert dann einfach und man bekommt eben das Geld abgenommen. Was mich im Nachhinein nach meinen Besuchen immer wieder stutzig macht, ist, wenn ich dann in den Zeitungen lese, dass an Stellen, wo ich vor 2 Tagen vielleicht noch flaniert bin, plötzlich dann so eine Mafia-Fehde einfach ausgebrochen war und auch unschuldige Opfer dann ins Kreuzfeuer geraten sind. Das ist halt in Neapel dieses Schlimme, Einzigartige, dass diese Kriminalität wirklich mitten im Zentrum stattfindet. Also nicht irgendwie in den Vororten, sondern das ist einfach im belebten touristischen Zentrum auch.
Die Menschen dort werden damit leben, das wahrscheinlich akzeptieren, so wie in Australien die Giftschlange im Garten lebt wahrscheinlich.
Ja, und vor allem, also wir kennen ja Roberto Saviano, den Mafia-Journalisten, der sehr vieles aufgedeckt hat. Das wird auch zweischneidig gesehen, weil er gilt auch so ein bisschen als Nestbeschmutzer, weil er eben dafür gesorgt hat, dass viele Abläufe plötzlich nicht mehr funktionieren. Weil wenn man die Clans eben dann eliminiert, dann gibt es eben niemand anderen, der das macht. Also das Müllproblem zum Beispiel 2007 war das, glaube ich, wo die Stadt im Müll erstickt ist. Ja. Das gab es ja nur deswegen, weil die Camorra eben den Müll dann nicht mehr entsorgen durfte. Aber die Stadt hat es eben auch nicht gemacht.
Ja gut, man muss die Politik im Land nicht mögen, das Land dafür schon und auch die Menschen. Zu deinem Buch, bitte erzähl ein bisschen was vom Inhalt und du hast ja diesen Schädel nicht nur, ja, hängt irgendwie ein bisschen damit zusammen.
Ja, genau. Also der Aufhänger ist eigentlich der Stadtheilige von Neapel, das ist San Gennaro, zu dessen Jahrestag am 19. September sich immer das Blutwunder in Neapel vollzieht, auf das die ganze Stadt hofft. Und in meinem Buch geht es eben um ein Mordopfer, das genauso heißt wie dieser Stadtheilige, nämlich, also er heißt nicht Gennaro, aber Janus, das ist der alte lateinische Name. Und es geht in dem Buch sehr viel einfach um, ja, wie nah ist man schon am Tod oder schafft man es noch irgendwie aus dem Schlamassel rauszukommen. Es geht um eine Familiengeschichte, die auch so dahin vegetiert. Es geht auch um die Familiengeschichte des Kommissars. Der hat einen Bruder, der durch einen Unfall im Pflegeheim ist und auch, wo man nicht weiß, wird er wieder gesund oder ist er eigentlich eher schon näher am Tod als am Leben. Das sind so die Trägersubstanz der Geschichte. Also es ist eigentlich eine Mischung von vielen Geschichten, die sich irgendwie immer um Leben und Tod und San Gennaro auch drehen.
Was hat's mit dem Blutwunder auf sich? Und hast du das selber schon erlebt?
Ich habe es oft erlebt, ja. Der Legende nach wurde das Blut, als San Gennaro vor 2000 Jahren geköpft wurde, wurde das Blut aufgefangen und ist dann natürlich getrocknet. Und die Stadt hat aber einen Vertrag mit diesem Märtyrer San Gennaro abgeschlossen. Wir beten immer für dich und dafür beschützt du unsere Stadt. Und das Zeichen, wenn sich das Blut verflüssigt, also der Bischof dreht dann so eine Fiole, wo das Blut eben, das getrocknete Blut drin ist. Und wenn sich das verflüssigt, ist das Zeichen dafür, dass San Gennaro auch im nächsten Jahr diesen Vertrag einhalten wird, dass er eben für die Stadt sorgen wird. Es klingt sehr nach Aberglaube, aber es ist schon manchmal gespenstisch. Also wenn sich das Blut wirklich nicht verflüssigt, dann bringt es auch meistens Unglück. Also in den Jahren vor Corona hat sich das Blut eben nicht verflüssigt, auch bevor Diego Maradona gestorben ist, der eigentliche Heilige Neapels, hat sich das Blut auch nicht verflüssigt. Also viele Neapolitaner nehmen das sehr ernst. Viele nehmen es auch ernst und würden es nicht zugeben, aber im Grunde ihres Herzens bangen sie schon immer, ob sich das Blut verflüssigt oder nicht oder auch um wie viel Uhr, wie lang das Ganze dauert. Also da sind auch viele der Ohnmacht nahe, wenn sich es dann zu lange zieht.
Stadt ist im Ausnahmezustand, das beschreibst du
absolut,
auch in deinem Buch.
Ja.
Ist das wirklich als Wunder anerkannt?
Also die katholische Kirche hat es, glaube ich, offiziell nicht als Wunder anerkannt. Es darf auch nicht, also diese Substanz darf auch nicht beprobt werden. Da sträuben sich die Neapolitaner. Genau, also es ist so, es ist was Neapolitanisches, es ist nichts Katholisches eigentlich auch. Also auch diese Idee, wir holen diese Gebeine von San Gennaro zurück in die Stadt und so. Das war alles eine Idee der Stadt, nicht der katholischen Kirche.
Deine Hauptfigur, der Kommissario Gaetano, ohne zu spoilern, kann ich sagen, ist ein ziemlicher Hitzkopf, braust schnell auf, ist dann gleich wieder gut drauf oder beruhigt sich sehr schnell wieder. Ist er irgendjemandem nachempfunden?
Ich glaube, es ist generell so, dass die Neapolitaner eher die Hitzköpfe sind, eher mal sehr schnell auch laut und ruppig werden, obwohl sie es nicht so meinen. Das hat vielleicht auch mit der Art des Sprechens zu tun. Das wirkt oft sehr laut und sehr kratzig und ja, ruppig. Also wahrscheinlich ist er allen Neapolitanern so ein bisschen nachempfunden. Aber natürlich ist es auch ein Charakterzug, den ich gewählt habe, um das so anzudeuten, eben sein Familienschicksal, dass er eben nicht so der Geläuterte oder der ganz sympathische Typ ist, der mit der Welt im Reinen ist, sondern wirklich auch ein Päckchen zu tragen hat und sehr überfordert ist auch. Und kommt dann im Buch ja auch raus, dass er eben eigentlich nicht gebürtiger Neapolitaner ist, also er kommt eher vom Land. Das heißt, er ist so dieses Chaos auch nicht so richtig gewöhnt, hat es nicht so mit in die Wiege gelegt gekriegt und ist da auch sehr schnell mal überfordert und deswegen reagiert er eben oft dann so gereizt.
Ja, bist du selbst jemand, der so mal schnell kurz sich Luft machen muss oder seinem Ärger Luft machen muss und dann geht's wieder?
Eigentlich bin ich, glaube ich, ein sehr ausgeglichener Typ. Ich merke aber, dass mich in Deutschland oder so in meinem Umfeld bin ich sehr viel schneller gestresst, als wenn ich in Neapel bin. Da gibt's vieles, wo ich sage, ja, das macht mir jetzt gar nichts aus, weil es ist eh schon wurscht. Also es ist eh überall Chaos. Genau.
Wie ist es dir beim Schreiben ergangen? Du hast Geschichte studiert, Belletristik ist aber neu für dich. War das ein flüssiger Prozess? Was hat dich aufgehalten vielleicht?
Es war ein total flüssiger Prozess. Es war eher so, dass ich wirklich also an mich halten musste, dass ich aufhöre mit dem Schreiben. Also ich kam dann aus meinen Geschichten auch nicht mehr raus. Das ist auch so, dass ich oft im Schreibprozess abwesend bin, geistig, wenn mir jemand was erzählt. Ich bin dann irgendwie nicht so richtig dabei. Da bin ich sehr vertieft. Also da bin ich richtig drin in der Materie. mein Debütmanuskript hatte, bevor ich es angeboten habe oder mal jemandem gezeigt habe, ob das was ist, hatte zum Beispiel 900 Seiten, was natürlich viel zu lang ist für ein Debütmanuskript. Und das zeigt schon, ich habe mich da einfach alles so rausgelassen, was ich so kannte aus Neapel. Ja.
Wem hast du es gezeigt zuerst?
Meinem Agenten. Also es wusste niemand, auch meine Frau wusste nicht, dass ich schreibe. Mhm. Die hat das wirklich erst erfahren, als DTV gesagt hat, sie machen das Buch. Und genau.
Also, hast du das geheim gehalten?
Ja, das war irgendwie während Corona, da waren eh die Abläufe so komisch mit Homeoffice, Homeschooling und dann, ja.
Also so Tage oder Stunden, wo dann nichts mehr gegangen ist, das kennst du eigentlich gar nicht?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Es gibt manchmal, ich habe jetzt ja das zweite auch schon fertig, da gab es manchmal oder gibt es so eine Woche, wenn ich so bei der Hälfte des Manuskripts bin, merke ich, jetzt sind gerade so alle Fäden in meinem Kopf. Ich weiß ganz genau, was ich schon geschrieben habe, was ich noch schreiben muss. Ich habe alle Handlungsstränge, alle Personen, alle Reaktionen, das ganze Setting eigentlich vom ganzen Buch so auf einmal in meinem Kopf drin. Und da hatte ich mal so eine Phase letztes Jahr, das war wirklich anstrengend, oder? Da konnte ich dann auch nicht mehr schlafen, einfach weil ich da so diesen Drang hatte, das jetzt ganz schnell aufzuschreiben, bevor es mir wieder entfliegt aus dem Kopf. Ja,
ja. Das zweite Buch, du hast es gerade erwähnt, im ersten Buch ist eine Leseprobe von Gaetanos zweitem Fall. Hast du diese beiden Bücher dann quasi in einem durchgeschrieben oder die 900 Seiten aufgeteilt?
Mehr oder weniger. Also ich hatte dann das Manuskript gekürzt und dann ist der erste Band draus entstanden, aber da waren schon Ideen eigentlich dafür drin, dass es eine Reihe ist und die Charaktere sind ja auch so angelegt, dass sie einfach eine Geschichte haben, die man weitererzählen muss. Und deswegen war es ganz klar, dass diese Charaktere irgendwie in einem neuen Manuskript dann wieder drankommen, ja.
Mhm. Auch am Ende des Buches ist ein Glossar, ein Vokabular, ein bisschen neapolitanische Sprache. Hast du, bevor du nach Italien zum Studieren gegangen bist, konntest du die Sprache schon gut?
Also ich konnte Italienisch, aber ich konnte nicht Neapolitanisch. Und das hat mich dann erstmal, obwohl mich jeder gewarnt hatte, du wirst da unten nichts verstehen, hat mich dann erstmal geschockt, dass es wirklich so schwierig am Anfang war, zumindest das zu verstehen. Zu sprechen ging ja dann, weil man wird ja dann, wenn man Italienisch spricht, schon verstanden. Aber wenn jemand so gerade in den Randbezirken und in den ärmeren Vierteln so richtig dieses Ur-Neapolitanisch spricht, da wird es sehr schwierig, irgendwie was rauszuhören, was Sinn machen könnte. Und es ist ja auch so, dass die Neapolitaner teilweise sich untereinander mal nicht verstehen, weil die Worte so einzigartig sind. Ja.
Was machen die mit der Sprache?
Die lassen einfach ganze Silben oder Vokale weg. Also die Worte klingen dann komplett anders. Nicht nur, dass es anderes Vokabular ist, sondern auch so verfälscht. Dann gibt es hier Doppelkonsonanten wie, also die sagen nicht Verbenen, sondern Wobo. Und das ist so, ja. Genau.
Du hast gesagt, du bist über einen Agenten an den Verlag herangetreten oder dein Agent hat das eigentlich übernommen. Also du hast schon bewusst nach einem Agenten gesucht, wolltest das nicht selbst erledigen?
Ja, genau. Also irgendwann war das Manuskript eben dann fertig und ich dachte, also es war ja eigentlich nicht zum Publizieren gedacht, aber ich dachte mir, gut, ist jetzt eigentlich auch zu schade und es war mir auch sehr wichtig, diese Geschichte. Und habe dann einfach ein bisschen recherchiert, wie geht man das an und da wird einem ja gleich gesagt, sich selbst an Verlage zu wenden, wird wahrscheinlich nicht funktionieren und ich wusste natürlich auch, 900 Seiten für ein Debüt, da werde ich eh nicht ernst genommen und dann habe ich das eben dieser Agentur angeboten und die hat dann eigentlich relativ schnell gesagt, das hat Potenzial und vor allem, das hat auch Potenzial für eine Reihe und macht nichts, wenn es so lang ist, wir machen da einfach mehrere Bände und genau, ja.
Arbeitest du bereits an einem dritten Fall?
Ja, genau. Der dritte Fall ist jetzt zur Hälfte fertig, deswegen auch gerade wieder so kritische Phase im Kopf, dass ich alles so behalten muss. Ja, genau. Der dritte Fall wird nicht nur in Neapel spielen, sondern auch in Pompeji. Das wird so ein gemischtes Setting. Genau.
Ja. Also du bist auf den Geschmack gekommen, das Schreiben gefällt dir?
Auf jeden Fall. Also ich werde eher grantig, wenn ich nicht schreiben darf. Das merke ich auch, wenn ich wirklich gezwungen bin, also nicht zu schreiben, weil ich andere Tätigkeiten habe oder im Urlaub, wenn ich dann gerade im Manuskript an der Stelle bin, wo ich die Figur einfach weiter treiben will in eine Richtung und ich kann das dann nicht, dann genau, ist sehr schwierig für mich.
Hast du auch so zur Not einen Notizblock mit?
Ja, ich habe Notizblöcke, mache viele Notizen übers Handy. Wenn ich nachts aufwache, dann schreibe ich mir da schnell was auf, ja.
Bist du oft, also ist dein Schlaf oft gestört?
Ja, genau. Ja. Also vor allem beim Einschlafen habe ich sehr viele Einfälle und ich weiß, wenn ich sie jetzt nicht aufschreibe, am nächsten Morgen sind sie weg. Und dann gibt es so ein Zettelchaos in meinem Handy, in meiner Notiz-App, ja.
Dir gefällt das Schreiben, mir gefällt, was ich lese und ich bin auch immer gespannt, was die Bibliothekarinnen und Bibliothekare der Stadtbibliothek Graz gelesen haben und vorstellen werden. Hier kommt noch der monatliche Buchtipp der Stadtbibliothek Graz. Der Buchtipp für den Jänner kommt einmal mehr von Katharina Wieser. Katharina, mit welchem Buch werden wir oder sollen wir ins neue Jahr starten?
Am besten mit Prima Facie von Susi Miller. Susi Miller ist selbst eine Strafverteidigerin mit dem Hauptthema sexuelle Nötigung, sexueller Missbrauch und hat eigentlich ein Theaterstück geschrieben, was man auch bei uns im Schauspielhaus anschauen kann. Und auf diesem, also ihr Roman Prima Facie beruht auf diesem Theaterstück.
Was kannst du zum Inhalt von dem Roman oder auch zum Theaterstück erzählen?
Es geht grundsätzlich um die Hauptprotagonistin Tessa, die Strafverteidigung vor allem im Bereich Vergewaltigung, sexueller Missbrauch an Frauen ist. Allerdings auf der nicht so guten Seite, sagen wir mal so. Also sie verteidigt die angeklagten Herren in dem Fall. Sie selbst kommt aus sehr armen Verhältnissen und hat sich dann quasi raufgearbeitet, verschweigt ihre Vergangenheit, ihre Herkunft auch vor ihren Kollegen und ist, wie man sich denken kann, so gesellschaftlich nicht so gerade die beliebteste Person, weil sie eben ja Vergewaltigungsopfer quasi verhöhnt im Gerichtssaal, bis zu einem Zeitpunkt, wo es ihr dann selbst passiert.
Das klingt nach ziemlich hartem Stoff. Was genau hat dich auf das Buch aufmerksam gemacht und was hat dir dann so gut gefallen daran oder warum hast du es dann verschlungen?
Also ich bin aufmerksam geworden über den Verlag auf das Buch. Der Kiona Verlag ist ein ganz toller Verlag. Auch Mareike Fallwickel zum Beispiel hat dort schon ein Buch veröffentlicht. Und mir hat das Buch einfach gut gefallen, weil es zeigt, wie schnell das Blatt sich wenden kann. Andererseits hat es mich einfach so extrem wütend gemacht, wie viele Bücher im Moment. Und ich empfehle es einfach wirklich. Es ist ein tolles Buch.
Prima Facie von Susi Miller klingt sehr interessant. Vielen, vielen Dank, Katharina Wieser.
Dankeschön.
Wo wir gerade beim Lesen sind, du bist Historiker und du hast wahrscheinlich auch schon eine Menge Bücher gelesen. Welche Bücher stehen bei dir zu Hause herum?
Gar nicht so viele aktuelle, muss ich sagen. Ich bemühe mich immer während dem Schreibprozess auch keine anderen Krimis zu lesen, weil ich so meinen eigenen Stil auch finden will. Ich bin eher so Anhänger der klassischen Krimis von früher. Also ich habe sehr viel Henning Mankell gelesen, Patricia Highsmith, diese Dinge.
Gibt es auch andere Genres, in die du hineinschnuppern möchtest?
Auf jeden Fall. Also ich bin immer nicht so ein Fan, wirklich so diese Genre-Schublade aufzumachen. Also ich würde jetzt auch mein Debüt-Krimi nicht so als klassischen Krimi, sage ich mal, als Genre-Krimi bezeichnen. Aber ich würde gerne mal was schreiben, was nicht Krimi ist, wenn ich dann die Zeit dazu finde. Genau, also so diese klassischen Erwachsenenroman.
Ja, und wie ist das, wenn man beim Verlag hineingeht? Ich nehme an, du hast auch persönlichen Kontakt schon. Kriegt man da einen Haufen Bücher mit? Also ich stelle mir das super vor. Da gibt es einfach einen Haufen Bücher und kann man da ein bisschen so abstauben. Was so
auf jeden Fall, ja. Also jedes Mal, wenn man persönlich da ist oder auch wurde mir eigentlich immer angeboten, wenn ich was haben will, soll ich dann eine E-Mail schreiben und sie packen gern Bücherpakete für mich und das ist natürlich super. Ja.
Dein Buch ist heuer erst erschienen und in meinem Exemplar steht, es ist bereits die dritte Auflage. Hast du mit diesem Erfolg gerechnet?
Ja, also wir kommen jetzt in die fünfte tatsächlich, in die fünfte Auflage. Nee, ich habe nicht mit dem Erfolg gerechnet, vor allem, weil es ja ein Debüt ist und man weiß ja nie, was passiert. DTV hat natürlich schon am Anfang ein gutes Marketingkonzept gehabt und wir sind auch mit der hohen Startauflage reingegangen in das Ganze. Aber dass es dann so flüssig durchläuft übers Jahr, dass wirklich die Abverkäufe so da sind, macht mich wahnsinnig glücklich. Vor allem macht es mich auch glücklich, dass sehr viel oder eigentlich das meiste über den lokalen Buchhandel gelaufen ist. Also das ist, bin ich wahnsinnig dankbar, dass mich der Buchhandel auch so unterstützt, die Buchhändlerinnen und Buchhändler so hinter dem Titel stehen. Und das merke ich auch, also ich habe jetzt mehrere Lesungen schon gehabt, dass da einfach so eine Offenheit ist zu sagen, ja, wir probieren es einfach. Wir wissen nicht, wer du bist, wie du schreibst, aber wir machen mal eine Lesung mit dir und schauen mal einfach mal, was passiert.
Ja. Was sind deine Erfahrungen bei den Lesungen gewesen?
Also eigentlich durchweg positiv. Also klar, immer Nervosität am Anfang, aber das Schöne ist, dass ich so viele verschiedene Locations schon hatte. Also das klassische Buchhandlung, dann in einem Café, in einer italienischen Bar. Gestern habe ich in der Lutherischen Stadtkirche in Wien gelesen. Das macht so spannend, auch zu sehen, wie der Kommissar in unterschiedlichen Settings auch ankommt oder auch, ja, wie die Reaktionen so sind. Mhm. Ja.
Kommen dann auch viele Fragen zu Neapel?
Ja, zu Neapel auf jeden Fall, genau.
Fabio, im Podcast wird es auch immer etwas persönlich und du hast letztens auf Instagram ein Video von deinen beiden Katzen gepostet. Mhm. Du bist also ein Katzenbesitzer. Wie gestaltet sich so das Zusammenleben? Ist ja auch eine Art WG.
Mit den Katzen, ja, die sind meine ständigen Begleiter. Die haben wirklich ihre beiden Liegeplätze neben meinem Schreibtisch und das ist auch sowas Erdendes.
Wenn sie sich auf die Tastatur legen.
Gab es auch schon mal, ja. Die können auch sehr, sehr fordernd sein. Ja, doch, also das ist so der, manchmal so der kleine, die kleine Inspiration. Also in meinem ersten Buch kommt auch eine Katze vor, die ist auf jeden Fall nachempfunden.
Hast du als Kind oft in ein, wir haben früher Stammbuch gesagt, Freundebuch, glaube ich, heißt es jetzt. Hast du da öfters reingeschrieben auch?
Ja, in der Grundschule auf jeden Fall, ja.
Schon? Das darfst du jetzt auch machen. Wir machen das wörtlich.
Okay.
Ich frage dich nach deinem Lieblingsessen.
Da kann ich nur, ja, neapolitanische Pizza sagen und wirklich bewusst neapolitanische Pizza, weil die eben nochmal ein bisschen anders ist als die klassische Pizza, genau.
Was ist anders?
Also der Teig ist ja viel dünner, der ist ja richtig lapprig eigentlich. Dafür ist der Rand sehr kross, fast schon verbrannt. Also die neapolitanische Pizza wird ja auch nicht gebacken, sondern eigentlich gebrannt. Ich glaube, für weniger als 70 Sekunden wirklich in den heißen Ofen rein. Genau.
Okay, kannst du selber auch gut kochen? Hast du dir da was angeeignet, auch in Italien? Oder konntest du schon vorher?
Ich koche viel, aber nicht jetzt nach Rezeptbuch, sondern so, was da ist und ich bemühe mich. Aber es hat bisher eigentlich fast allen geschmeckt.
Hartes Ei. Dein Lieblingsfach in der Schule?
Puh, Deutsch tatsächlich, obwohl ich gar nicht so gut war in Deutsch. Ich habe mich sehr gerne mit Themen auseinandergesetzt, bin dann oft übers Ziel hinausgeschossen, dass man mir gesagt hat, ich soll weniger rumfantasieren, sondern einfach mal die Fragestellung beantworten.
Was ist mit Geschichte?
Auch, aber nee, es war eigentlich, Deutsch war so das Hauptlieblingsfach, ja.
Dein Lieblingslehrer oder eine Lehrerin?
Das war tatsächlich eigentlich ein, nee, es war mein Lateinlehrer, der Latein- und Geschichtslehrer. Der hat mich so ein bisschen mit der alten Welt, alten römischen, lateinischen Welt eben in Verbindung gebracht und die Faszination einfach auch für Italien, ja.
Du hattest ja Latein auch als Historiker, wie ist dir damit gegangen? Ich frage für eine Freundin, die einen Sohn hat, der nicht so begeistert ist von der Sprache. Wie kann man es ihm schmackhaft machen?
Also Latein ist eigentlich, wenn man es in der Schule hat, ist es eigentlich, wenn man es mal durchzieht, die ersten 2-3 Jahre, dann ist es perfekt, weil danach kann einem nichts mehr passieren. Also man irgendwann lernt man dann nichts mehr Neues, du musst nur noch die Regeln anwenden.
Ich werde es so weitergeben. Okay. Vielen Dank. Dein Lieblingsfilm oder streamst du Serien?
Auch da bin ich oldschool. Ich sehe mir sehr wenige aktuelle Serien tatsächlich an. Also mein Lieblingskommissar, sage ich mal, ist Inspektor Columbo. Ich weiß gar nicht, ob er den noch so richtig kennt heutzutage.
Also ich auf alle Fälle, ja. Also da, glaube ich, habe ja jede Folge mindestens 2-3 Mal gesehen.
Ja,
also.
Ich habe da auch die kompletten DVD-Boxen zu Hause rumstehen.
Super, Kult. Was würdest du reinschreiben, wenn da steht, wer ist dein bester Freund oder deine beste Freundin in der Schulzeit oder vielleicht sogar noch immer?
Das hat sich bei mir immer auf viele verteilt. Also ich hatte meine beste Freundin ist später meine Trauzeugin geworden. Seit der 5. Klasse waren wir eigentlich immer so zusammen. Doch, das ist eigentlich meine beste Freundin, ja. Genau.
Hast du noch Kontakt zu deinen, also du hast Kontakt noch nach Italien. Hast du da auch Freunde fürs Leben gewonnen?
Ja, auf jeden Fall. Also das eigentlich vom ersten Tag an, so viele Begegnungen, die sind dann auch so prägend. Das bleibt dann. Jemand, der mich eigentlich seit 20 Jahren begleitet, ist ein Taxifahrer, beziehungsweise jetzt der Sohn des Taxifahrers, den ich dort in der am ersten Tag kennengelernt habe. Und das ist wirklich eine wahnsinnig intensive Beziehung. Und lustig war auch, also mein Buch gibt es ja auch als Hörbuch und hatte mein Hörbuchsprecher darum gebeten, dass er diese neapolitanischen Begriffe mal wirklich auf Original neapolitanisch hören möchte, bevor er es einspricht.
Ja.
Und dann hatte ich meinem Taxifahrer eben in Neapel eine WhatsApp geschrieben und gesagt, du sprich doch mal das und das Wort wirklich original neapolitanisch ein und so lief das dann. Der hat mir dann das zurückgeschrieben als Audiodatei.
Ja.
Genau.
Sehr lustig. Ja, ich würde mich gerne von dir noch nach Neapel entführen lassen und dann würde dich um eine kurze Leseprobe aus Commissario Gaetano und der lügende Fisch bitten.
Ich würde einfach mit dem Beginn des Romans gleich einsteigen. Das ist quasi der wichtigste Tag des Jahres in Neapel, ist der 19. September, der Tag von San Gennaro. Und wir beginnen einfach am Freitag, 19. September, ganz am Morgen und schauen uns oder hören uns mal an, was in der Stadt so los ist an diesem Tag. Neapel betete. Und wer an diesem Morgen vom bewaldeten Capo di Monte aus durch die Dunstglocke aus Abgasen, Schweiß, Salz und Fett auf das Cento Storico blickte, der konnte es hören. Unten in den Gassen standen sie an der Schwelle zum Wahnsinn. Seit Wochen riss er jeden mit sich, der auch nur einen Fuß vor die Haustür setzte, San Gennaro. Man bot das Gelbgesicht in allen Größen und Farben feil, säumte Hauswände und Fensterläden mit seinem Bischofsstab, ließ seine goldene Mitra über Straßenzüge flattern oder pinselte sein gnasenspendendes Grinsen auf Töpferwaren. Gennaros Heiligenbildchen verstopften Kanalöffnungen und klebten an Schuhsohlen. Aus den Fenstern drang das Summen der Nonnas und Maminas, die ihren Enkeln Gennaros Legenden vorsangen. Und die Kleinen lauschten mit offenen Mündern, wie der Stadtpatron wilde Tiere zähmte, einem glühenden Ofen entstieg und wie sein heiliges Blut floss, als man ihm den Kopf abschlug. Blut, aufgefangen von einer umsichtigen Alten, 2000 Jahre lang staubtrocken konserviert. In wenigen Stunden würde es wieder erwachen, wenn es der Bischof unter dem Fluchen und Schreien des Volkes zum Fließen brächte.
Vielen Dank. Hast du das letzte Blutwunder mitverfolgt? Hat sich das Blut verflüssigt?
Das Blut hat sich verflüssigt. Um 10.07 Uhr war es diesmal. Ging relativ flott. Die Neapolitaner sind dankbar, dass es schnell ging. Genau, war ja erst vor einer Woche. Genau, heute vor einer Woche hat sich das Blut verflüssigt.
Ja. Ja. War eigentlich der Titel mit dem lügenden Fisch, war das ein Arbeitstitel von Beginn an oder hast du das zuletzt dann erst?
Nee, also ich hatte es eingereicht einfach als San Gennaro und dann haben wir ein bisschen überlegt, dass es zu viel italienische Begriffe waren, also mit Fabianola und San Gennaro, dann wusste man nicht so richtig, was damit anfangen und so haben wir dann uns an diesen Titel so ein bisschen rangepirscht.
Ja, wann steht dein nächster Italien-Trip an?
Im Februar wahrscheinlich. Also Februar oder März, ich reise mir sehr gerne an Ostern oder um Ostern herum nach Neapel. Ist eigentlich fast die schönste Zeit, auch von der Witterung, vom Wetter her und von dieser Aufbruchstimmung, die nach dem, also der Winter ist nicht wirklich kalt, aber nach dem Winter ist dann trotzdem immer Aufbruchstimmung. Ja.
Vielleicht noch ein Geheimtipp, was darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen?
Als Ort auf jeden Fall den Friedhof in Neapel, den Poggio Reale, das ist einer der schönsten Orte, da gibt es wirklich so dreistöckige Totenhäuser und es ist eigentlich ein Stadtviertel, was nur aus Gräbern besteht, ganz oben am Hang über Neapel gelegen und ein wahnsinnig ruhiger Ort und Ort für Inspiration. Also da fährt man eine Piazza Dante mit der 182, mit der Buslinie fährt man hoch und dann ist man in einer anderen Welt, dann entflieht man dem Chaos, das ist wahnsinnig toll dort oben, ja.
Letzte Frage noch. Ich weiß nicht, ob du das beantworten willst. Warum schreibst du unter Pseudonym?
Am Anfang ein bisschen, um mich selber zu schützen. Ich wollte schon so eine Parallelwelt auch haben. Und dann ist es natürlich auch immer ja, eine Art Marketing-Sache, dass man einen italienischen Krimi vielleicht nicht unter einem deutschen Namen von einem deutschen Autor oder Autor mit deutschen Namen lesen möchte. Genau. Aber es macht Spaß mit Pseudonym. Also.
Ja, die andere Welt, die Welt der Bücher ein bisschen.
Genau.
Und die Welt von Neapel. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und ich wünsche dir auch viel Spaß jetzt dann gleich bei der Lesung im Anschluss, wenn wir das auch noch anschauen. Dankeschön und ich freue mich dann auch schon auf den zweiten Fall, der 2026 erscheinen wird.
Genau.
Ein kleiner Hinweis vielleicht, worum wird es da gehen?
Also es heißt ja Kommissare Gaetano und das letzte Abendmahl. Also es wird ein Osterkrimi sein. Es geht viel um Verrat, Verrat in der Familie, Verrat im Kommissariatsteam. Wem kann man noch trauen? Genau, ganz spannendes Thema auf jeden Fall.
Alles klar. Dann hoffe ich, dass dich noch viele Lesungen nach Österreich führen und wir uns vielleicht wieder mal sehen.
Ja, würde mich freuen. Danke fürs Gespräch.
Ein wirklich sehr feines Gespräch war das und mit dem dritten Fall von Kommissario Gaetano ist Fabio Nola mittlerweile wahrscheinlich durch. Ich freue mich jetzt erstmal auf den zweiten Teil. Schon im März ist Erscheinungstermin. Möge der Lesestoff bis dahin nicht ausgehen. Mit den Mannerschnitten haben wir dann Fabios mitgebrachten Schädel gefüttert. Fotos davon und Neuigkeiten zum Podcast, die findet ihr auf Instagram und Facebook. Alle Links auch zu Fabio Nola auf Social Media gibt's wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören und dabei sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiederhören. Bis dann.